Hallo und herzlich willkommen zum Belly und Mind Podcast. Schön, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle, die die Nase voll haben von Diäten, von Selbstzweifeln, von einem schlechten Körperbild und dem ständig schlechten Gewissen rund ums Essen. Mein Name ist Petra Schleifer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und beschäftige mich selbst seit dem 9. Lebensjahr mit all diesen Themen. In diesem Podcast geht es um intuitives Essen, um Health at Every Size, um Body Positivity und auch um ganz allgemeine Gesundheitsthemen, die zum Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter passen. Und es geht auch ganz klare praktische Umsetzungstipps oder auch mal kleine Übungen, mit denen du vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommst. Hier geht es nicht darum, abzunehmen, die letzten Kilos zu knacken oder Lifehacks zu erfahren, wie du besser wieder in den Bikini passt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie du den Bikini rockst, egal was du wiegst. Ein Podcast ist nie ein Therapieersatz, aber ich hoffe, du hast Spaß und schreib mir gerne unter info@bellyundmind.de.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin super, super happy, die tolle Bettina Viola Barth heute hier zu haben. Und wir wollen über Selbstliebe reden, über ihren Weg, ihren Körper so anzunehmen, wie er heute ist. Und sie gibt euch heute, wie ich hoffe, ein paar Tipps, dass ihr euch ein bisschen was abgucken könnt. Herzlich willkommen, liebe Bettina. Ich bitte dich einfach, stell dich mal vor, wer du bist, was du so machst, wo man dich findet, damit es einfach eine Idee gibt für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Meine erste kleine Überraschung ist, ich heiße gar nicht Viola mit Zweitnamen. Mein Zweitname ist Lieselotte, aber da wäre der Name ein bisschen zu lang, Bettina Lieselotte Barth. Ich glaube, man hat gar nicht bei Instagram so viele Zeichen. Und ja, ich bin noch 30 Jahre alt, jetzt gerade noch 30 Jahre alt und ich verdiene mein Geld mit Social-Media-Beratung und was ich auf Instagram mache, da findet man mich eben unter dem Namen Bettina Viola Barth, ist Selbstliebe ohne Zuckerguss. Das ist ein Thema, das hat mich sehr lange begleitet, das hatte auch sehr viele Höhen und Tiefen mit mir selbst und ich bin ein Stück weit immer noch selbst auf dieser Selbstliebe-Reise. Ich glaube, die ist auch nie zu Ende, die begleitet dich ein Leben lang. Und dementsprechend versuche ich dann halt wirklich ohne Zuckerguss, ohne dass ich irgendwelche teuren Sachen verkaufen will oder ähnliches, den Leuten etwas mit auf den Weg zu geben, womit sie auch wirklich an dem Thema Selbstliebe arbeiten können.
Erzähl mal, was genau das bedeutet. Selbstliebe ohne Zuckerguss klingt total super, hat aber nicht wirklich was mit Zucker zu tun, oder?
Auf gar keinen Fall. Ich habe diesen Begriff gewählt, weil es einfach darum geht, dass ich das Gefühl habe, es ist inzwischen auch so im Mainstream angekommen, dass man denkt, Selbstliebe, das heißt einfach, dass du dir ein schönes Schaumbad nimmst, dann nimmst du dir diese besondere Creme mit deinem besonderen Edelsteinroller und dann hast du ganz viel Selbstliebe oder was auch immer. Also Selbstliebe wird ja inzwischen in vielen Bereichen im Bereich Marketing genutzt als so ein Werbeversprechen. Wenn du dir das tust, dann tust du dir sowas Gutes, dann tust du dir ganz viel Selbstliebe und das ist es eben nicht. Selbstliebe ist für mich die Beziehung zu dir selbst. Und vielleicht ist so ein Heilsteinroller das Richtige für dich. Vielleicht ist es aber auch das Richtige für dich, dass du einfach mal in den Wald gehst und Bäume anschreist. Vielleicht ist das dein Weg zur Selbstliebe. Wer weiß. Jeder hat eine andere Form der Liebe, sei es nun in der Beziehung zu anderen oder in der Beziehung zu sich selbst. Und das ist für mich Selbstliebe ohne Zuckerguss, dass man einfach auch mal da ein bisschen realitätsnah über das Thema redet und eben nicht so super süß alles macht.
Finde ich super spannend, passt gut zu meinem. Ich bin ja auch immer sehr direkt und auf die Fontanelle, würde ich jetzt mal sagen. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Also letztendlich hat ja jeder von uns irgendwie eine Geschichte, dass er überhaupt meint, Selbstliebe lernen zu müssen. Dürfte ja eigentlich etwas sein, was der Mensch mitbringt. Wie genau war das bei dir?
Das ist jetzt eine lange Geschichte. Das fängt natürlich wie immer in der Kindheit an und es gibt ja immer so einen Katalysator, über den man sich definiert. Bei den einen ist es halt ein wichtiges Aussehen. Bei mir war es immer super wichtig, dass ich Leistung gebe, dass ich in irgendetwas super, super gut bin. Das fing schon in meiner Kindheit an, dass ich eben auch mit meinem älteren Bruder so ein bisschen Konkurrenzkampf hatte. Er war halt der Brainy-Typ Und ich war die Kreative dafür, dass ich quasi für mich schon meinen Platz gefunden habe. Und dann habe ich auch wirklich Tagebücher vor kurzem von mir selbst gefunden, wo ich darüber schreibe als Jugendliche, ich möchte perfekt sein, um es allen zu zeigen. Also ich möchte Leistung geben. Ich muss immer 110% geben. Und wenn das nächste Projekt vorbei ist, muss ich das größere Projekt machen und wieder 110% geben. Und dieses Leistungsdenken hat einfach, bis ich Mitte 20 war, so dermaßen meinen Kopf dominiert und hat sich halt auch genauso in meiner Ernährung niedergeschlagen. Es war so, dass ich 16, 17 war, das erste Mal Liebeskummer hatte. Ich hatte eine Beziehung und wir waren zwischenzeitlich getrennt. Und dann habe ich ganz viel abgenommen, weil es mir schlecht ging, weil ich krank war, weil das so ein kleiner aus Nichtessen, aus Liebeskummer, aus Traurigkeit, aus Kranksein, so ein kleiner. Und dann hatte ich sehr viel abgenommen in sehr kurzer Zeit. Und die Leute haben mir Komplimente gegeben. Diese Komplimente haben mich krank gemacht. Diese Komplimente haben halt quasi dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, war ich vorher denn nicht in Ordnung? Ich hatte kurz zuvor innerhalb von eines Jahres meinen Notendurchschnitt von irgendwie 3,7, 3,8 auf 2,8 gebracht. Innerhalb eines Jahres. Und ich wurde plötzlich dafür gelobt, weil ich eben 20 Kilo in kurzer Zeit verloren habe. Und für mich war das total verrückt. Ich meine, du bist in dieser Zeit noch beeinflussbar as fuck und du denkst halt die ganze Zeit, was war denn vorher mit mir nicht in Ordnung? Warum werde ich nicht dafür gelobt, dass ich tolle schulische Leistungen bringe, aber ich werde dafür gelobt, dass ich jetzt schlanker bin und dass die ganzen Leute fanden mich vorher nicht okay und das hat mich wirklich in eine Anorexie getrieben. Man hat mir das nie so richtig angesehen. Ich war halt nicht die typische Bild hafte Magersüchtige. Damals gab es ja auch diese Pro-Anna-Blogs und alles und ich war halt nicht die stereotype Magersüchtige. Nein, ich war halt die, der man das nicht so richtig angesehen hat und das hat mich irgendwie dann sehr lange begleitet, genauso wie dieses Leistungsdenken. Ich habe mit Mitte 20 aufgrund vieler verschiedener Dinge, die zusammengekommen sind, das ist alles mit Mitte 20 über mich hineingebrochen. Dann habe ich ein Jahr wirklich gebraucht, um mich von meinem alten Leben so ein bisschen zu verabschieden, zu trennen, das auch ganz therapeutisch anzugehen, mein bisheriges Leben und was da eigentlich alles passiert ist, weil ich einfach sehr blind vorher war für das, was alles passiert ist in meinem Leben. Und in dem Zuge habe ich auch für mich selbst quasi nochmal festgestellt überhaupt, dass ich essgestört war. Also vorher hat es sich nicht so angefühlt. Und anschließend habe ich halt quasi angefangen, dieses ganze Leben, das ich hatte, von vorne zu beginnen. Also irgendwie einen harten Cut zu machen und alles nochmal neu zu lernen. Dass ich selbst unproduktiv sein kann. Ich musste mir am Anfang für mich wirklich dazu zwingen, mal fernzusehen, ohne was zu machen nebenbei. Also, dass ich eine Stunde am Tag nichts tue, also nicht zeichne, nicht male, nicht schreibe. Und dazu gehörte halt auch das Thema Essen. Und dadurch, dass halt ein Auslöser Stalking war, hatte ich das dann halt, dass ich mit meinem heutigen Ehemann, damaligen Mitbewohner zusammengelebt habe. Und er fand das so cool, dass ich schon damals so mit 20 und auch schon in meiner Jugend Social Media gemacht habe. Der war halt ein totaler YouTube-Fanboy. Und er fand das total toll, dass ich Social Media mache und dass ich ja auch so eine Selbstbewusste. Und der hat mich so ein bisschen überredet, wieder Social Media zu machen. Dann habe ich über Snapchat über mein Thema Stalking geredet, weil damals war für mich das Thema Stalking durch. Es war klar, dass mein Stalker mich nicht mehr verfolgen wird. Das war so Ende 2015. Und es war für mich so eine krasse Reaktion. Da waren plötzlich dreistellig Leute, die sich bei mir gemeldet haben, bei Snapchat, und ich hatte wirklich nicht viele Snapchat-Follower, die gesagt haben, ich habe genau dasselbe erlebt. Ich finde das so toll, dass du darüber redest. Und für mich stand fest, okay, mein damaliger Mitbewohner, heutiger Mann, hat recht, ich sollte darüber reden. Ich bin in der tollen Lage, dass mein Stalker mich nicht mehr bedroht oder ähnliches. Dieses Thema ist für mich gerade abgeschlossen. Mach mal Social Media. Bis zum Thema Selbstliebe war es allerdings noch so ein Weg. Am Anfang habe ich Beauty gemacht, weil ich hatte vorher Beauty gemacht. Dann bin ich langsam in dieses Thema Selbstliebe reingewachsen. Für mich selbst. Weil einfach das auch das war, was mein Leben dominiert hat, was meinen Alltag dominiert hat. Und was ich ein Stück weit auch für mich in den Lauf der Jahre lernen musste.
Wenn du sagst, du hast mit Beauty angefangen und du sagst, du hast anorektisch gelebt, also du, ich glaube, wenn du sagst,
dass das nicht so erkannt wurde, dann meinst du so nach dem Motto, ja, du bist nicht dünn genug, du kannst nicht anorektisch sein, oder? Mhm. Das kenne ich auch, ne? Also ich weiß, dass wenn ich heute noch irgendwie diskutieren würde mit einigen Menschen aus meiner Familie, dann würde es immer heißen, ja, aber du warst ja nie dünn. Also du kannst ja gar nicht anorektisch gewesen sein. Mhm. Ne, für alle, die zuhören, also das hat nicht immer was damit zu tun, dass man tatsächlich dann auch sich bis auf die Knochen runterhungert, sondern man kann auch einfach diese Verhaltensweise annehmen und man hat dann eben ein anorektisches Essverhalten, was nicht immer gleich bedeutet, dass man dann auf 30 Kilo sozusagen landet. Was ja mit diesem Perfektionismus, alles richtig machen zu müssen und immer der Leistung zu entsprechen, sehr, sehr gut entspricht. Und sag mal, und dann hast du gesagt, du hast diesen Stalker gehabt, du bist dann irgendwann zur Selbstliebe gekommen. Was bedeutet diese Form von Selbstliebe für dich?
Ich finde, Selbstliebe ist ein Begriff, den ich gar nicht so sehr in eine Definition quetschen möchte, weil du hast die Beziehung zu dir selbst und für mich ist Selbstliebe dieses ich akzeptiere mich, ich akzeptiere meinen Körper, aber eben nicht nur meinen Körper. Viele verbinden ja leider den Begriff Selbstliebe auch sehr stark mit dem Körperbild, mit dem Aussehen und wir sind viel mehr als unser Aussehen. Mir ist es super wichtig zu sagen, Aussehen ist natürlich ein Teil unseres Seins. Wir werden von anderen Menschen gesehen, erkannt und in eine Schublade gesteckt, in den meisten Fällen leider. Aber wir sind so viel mehr als unser Aussehen. Wir haben alle unsere eigenen Eigenschaften. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwelche coolen Talente hat. Die eine Person kann vielleicht nicht gut Rechtschreibung, ist aber ein super genialer Koch. Ich habe ja auch viele Jahre irgendwie ein bisschen pädagogisch mit Kindern gearbeitet oder auch mit Erwachsenen oder Menschen mit Behinderung. Und jeder Mensch ist talentiert, jeder Mensch ist toll und einzigartig. Und sich selbst zu erkennen als ein Mensch, der gut ist, der genug ist, und der eben von innen und von außen mit sich vielleicht nicht hundertprozentig im Reinen ist, aber der gut durch den Alltag kommt, ohne sich selbst kaputt zu machen. Sich kaputt zu machen durch die Leistungsgedanken, sich kaputt zu machen durch seinen Körperkult, dadurch, dass ich besser sein will oder ähnliches, dass ich mich vergleiche. Es sind so viele Punkte, die da mitspielen. Und einfach zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Ich mache das gerne, was ich mache. Und seinen Alltag zu mögen und sein Umfeld zu mögen und sich da auch von schlechten Einflüssen, schlechten Dingen zu befreien, selbst wenn es irgendwie Tante Käthe ist, die schlecht über dich redet, dass du dann einfach sagst, du Tante Käthe, vielleicht treffen wir uns erstmal jetzt nicht mehr, weil ich finde es immer blöd, wie du über meine Figur redest. Das ist für mich Selbstliebe, dass du dir selbst diesen ganzen Stress und Ballast nimmst und dass du diesen Rucksack, den du quasi mit dir rumträgst, einmal ordentlich entrümpelst und das ist harte Arbeit. Das ist kein Zuckerschlecken, wohl wie wir da beim Zuckerguss sind. Das ist harte Arbeit, das kostet viel Tränen. Ich habe viel geheult vor 5 Jahren. Also wirklich ein Jahr war es harte Arbeit für mich, auch sich von Menschen, von Freunden zu trennen, die mir nicht gut getan haben. Von meiner damaligen Arbeit zu trennen, von meinem damaligen Umfeld. Das war für mich unglaublich schwierig. Aber es ist am Ende alles gut geworden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Den sage ich auch immer, den Spruch, wie lustig. Wenn du das jetzt so beschreibst, klingt es aber auch so, es klingt für mich so wie eine Reise zu mir selbst. Also dass es einem eben nicht um diese Selbstoptimierung geht, sondern es ist wirklich so was wie die bedingungslose Liebe zu mir selbst. Ich nehme mich jetzt mit allem an, was da ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie ich aussehe. Würdest du das so unterschreiben?
Das unterschreibe ich hundertprozentig so. Das ist sehr schön. Ich schreibe gerade ein Buch zu genau diesem Konzept, wo du einen Pärchenurlaub mit dir selbst machst. Daran schreibe ich gerade an dem Manuskript zu diesem Buch, wo es eben darum geht, dass du zu dir selbst reist, dass du in deine Vergangenheit gehst, dass du in der Gegenwart guckst, was ist nicht in Ordnung, dass es eben nicht darum geht, ich fühle mich so super sexy und ich muss mich jetzt super nackig zeigen in der Öffentlichkeit und muss für meinen Mann super sexy Fotos machen. Das ist es nicht. Für dich ist es total individuell. Für dich kann es vielleicht schon total krass sein, wenn du dich mal im Badesee blicken lässt und dabei nur einen Badeanzug trägst. Für mich ist es beispielsweise auch eine sehr individuelle Geschichte, dass ich auch manchmal mich herausfordere momentan. Und ich war am Samstag zum ersten Mal bauchfrei in Hamburg. Das habe ich vorher nie getraut, weil ich immer Angst habe in Hamburg, wenn mich irgendjemand von der Arbeit den Bauch frei sieht, aber es war so super heiß, dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und das ist halt etwas, was man, glaube ich, sehr wichtig sagen sollte zu dem Thema Selbstliebe. Es hört nicht auf. Es geht immer weiter und du findest immer wieder Arbeitspunkte und findest immer wieder etwas, woran du arbeiten möchtest. Es ist einfach nicht nur eine Reise zu dir selbst, sondern es ist eine Reise, die dich dein Leben lang begleitet.
Glaubst du, dass es da auch so einen Optimierungswahn geben kann? Glaubst du, dass Menschen sich auch verlieren können in der Optimierung ihrer Selbstliebe?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass alles, was wir machen, kann irgendwie zu so einem Zwang führen. Ich glaube, du kannst auch Selbstliebe als Wettbewerb sehen. Du kannst auch sagen, ich bin aber mehr mit mir im Reinen. Ich glaube, das gibt es mit allen. Das ist auch genauso wie mit, ich mache am schönsten Yoga oder ich mache am besten Meditation, weil. Und ich denke, das ist alles so eine Einstellungssache. Da ist wieder dieses Leistungsdenken, dieses fiese Leistungsdenken. Und jeder sollte da für sich seinen Weg finden. Es war halt für mich am Anfang auch sehr schwierig. Ich kann es total verstehen, wenn man denkt, okay, ich will jetzt eine gute Schülerin sein. Ich möchte jetzt eine gute Selbstliebe-Schülerin sein. Dass man halt vielleicht auch sich ein Stück weit davon trennt. Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die jeder für sich selbst machen muss und selbst für sich spüren muss.
Was glaubst du, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man der Selbstliebe näher gekommen ist? Kannst du da was benennen? Oder für dich? Was
ja,
war für dich eins?
Also es war tatsächlich für mich diese Sache, dass ich ohne Schuldgefühle mal einen Tag im Bett bleiben kann. Oder mal einen Tag nichts machen kann. Ich habe jetzt die letzte Woche quasi Staycation sehr spontan gemacht und habe im Garten meiner Eltern gezeltet und habe einfach gesagt, okay, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, ich schreibe jetzt gerade ein zweites Buch, ich muss jetzt gerade das erste Buch nochmal durchlesen und ich will jetzt aber gerade mir eine Woche Pause gönnen. Sich das zu erlauben, dass du beispielsweise auch mal ohne schlechtes Gewissen was isst, dass du ohne schlechtes Gewissen Dinge tust, wo du vorher Gewissensbisse hattest. Diese Entwicklung auch an sich selbst zu beobachten, ist, glaube ich, der Fortschritt. Und deswegen finde ich halt, die Selbstbeobachtung ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt zum Thema Selbstliebe und vielleicht auch sehr viel aufschreiben. Ich bin so eine Schreiberin, ich habe immer Klammern dabei.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass mit der Selbstbeobachtung, glaube ich auch, dass das super wichtig ist. Ich habe manchmal so, wo ich so fast neben mir stehe und auf einmal denke so, wo kommt das denn her? Ja, oder wo ich merke, ich bin so früher in einigen Situationen von 0 auf 100 gewesen und stehe da heute und denke, hey, du bist gar nicht hochgegangen. So, du hast ihm gar nicht den Hals umgedreht, sondern du hast gelächelt und gedacht, ach Gott, ja, ist mir doch egal, was du über mich denkst. So, ne? Also für mich ist ganz viel auch sowas wie scheißegal, ist so mein erstes Zeichen von Selbstliebe tatsächlich gewesen. Ja, so wie ist mir doch egal. Und Du schreibst ja gerade ein Buch, das heißt, oder du bist dabei auf jeden Fall. Das heißt, letztendlich können dann hoffentlich bald ganz viele Menschen dein Buch kaufen und diese ganzen Selbstliebeübungen eben auch selber, hoffe ich, durchführen. Ich glaube, es ist schon auch praxisnah, oder?
Also ich hatte zuerst ein erstes Konzept. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch geschrieben und es komplett verworfen, weil es einfach, ich bin zu sehr in meine eigene Falle getappt, dass es verkopft war. Und dann habe ich dieses Gefühl gehabt von der Reise. Ich weiß gar nicht, wie es kam. Es kam ein Gespräch mit einer Bekannten von mir und plötzlich war diese Idee da, okay, das ist eine Reise und ich mache das jetzt einfach als einen schönen, angenehmen Urlaub. Und ich wollte halt weg von diesem Verkopften und diesem Verlieren in linguistischen Begriffen, dass du sagst, ja, aber Body Positivity ist ja nicht gut, weil Body, dann ist es ja nur auf den Körper bezogen. Davon wollte ich weg und deswegen habe ich gesagt, okay, dieses Manuskript ist schön, so wie es ist. Vielleicht wird es eines Tages nochmal das Licht der Welt erblicken als Buch, aber ich möchte etwas machen, was die Leute an die Hand nimmt und erstmal leicht verdaulich ist. Dementsprechend werde ich da auch mitarbeiten, dass ich erstmal anfange mit, das ist halt auch im ursprünglichen Buch, dass sie sich jederzeit Hilfe holen können, dass es selbst, wenn irgendwas kommt und sie spüren, es geht mir jetzt nicht gut, dann haben sie die Erlaubnis, dieses Buch wegzubringen. Weil das ist etwas, was mich an Selbsthilfebüchern mega nervt, dass es einfach sich oft anfühlt bei Selbsthilfebüchern, als wäre das der einzige Weg und auch überhaupt nur der einzige Weg und alles andere ist Kacke. Das will ich nicht. Wir sagen, das hier ist eine Hilfestellung für dich, aber was du daraus machst, ist dein Ding. Und wenn du das Gefühl hast, dieses Buch tut dir nicht gut, dann pack es weg und such dir Hilfe. Und dann soll es halt dich auf eine Reise mitnehmen. Damit auch wirklich das für jedes Alter, für jedes Geschlecht auch, sage ich, für jeden in jeder Lebenssituation ein Buch sein kann.
Das heißt, es ist endlich mal ein Selbstliebebuch, was auch Männer anwenden dürfen.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch einfach zugeben, mein Mann ist momentan für mich eine große, große Inspiration. Mein Mann ist ja ein bisschen jünger als ich und ist momentan in so einer Phase, da braucht er Selbstliebe und das ist sehr schön, also es klingt gemein, wenn ich sage, es ist sehr schön, aber es ist sehr schön zu sehen, dass er jetzt gerade in diesen Situationen ist, wo ich vor 5, 6 Jahren war und dass ich ihm helfen kann. Also es ist für mich eine schöne Sache, dass ich sagen kann, du brauchst vielleicht Hilfe, du musst mir nicht immer alles recht machen, du musst auch nicht immer Leistung machen, es ist gut so, wie du bist und es ist okay, wenn du Nein sagst. Und ihm da eine Stütze zu sein und dass er andererseits auch natürlich für mich und meinen Content eine große Inspiration ist und auch letztendlich wahrscheinlich ohne zu wissen viel für dieses Buch beigetragen hat.
Was ist für dich die Essenz der Selbstliebe, wenn es um dein tägliches Tun geht? Gibt es so ein Ritual der Selbstliebe, wo du sagst, das muss ich immer haben, um mich gut zu fühlen? Oder ist das vielleicht auch manchmal nur das Beobachten oder das in dich reinspüren? Aber gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das ist für mich so ein ganz, ganz essentieller Punkt?
Etwas, was in meinem Leben super wichtig ist, ich würde es nicht als Ritual oder ähnliches bezeichnen, aber alles, was ich denke, muss ich irgendwie aufschreiben. Es muss raus aus dem Kopf. Und ich brauche morgens meine To-Do-Liste. Also ich bin ein super krasser Listenschreiber. Ich habe nicht eine To-Do-Liste, ich habe 5 To-Do-Listen. Und mein Zeichen der Selbstliebe ist eher, dass ich sage, es ist okay, wenn ich nichts schaffe. Es ist okay, wenn ich nur 1 von 10 schaffe. Es ist vollkommen okay, wenn ich in meinem Tempo arbeite, weil ich weiß, vielleicht ist heute der Tag, wo ich nur diese eine Sache schaffe, die besonders lästig ist. Und vielleicht schaffe ich morgen dafür 10 Sachen. Das ist für mich eine sehr wichtige Sache, auch als Selbstständige, dass ich mir erlaube, auch meine Pausen zu machen. Und ein anderes wichtiges Ritual ist bei mir, dass ich sehr flexibel mein Wochenende nehme. Also wenn mein Mann nicht arbeiten muss, der arbeitet neben dem Studium, er studiert ja gerade und neben dem Studium arbeitet er und arbeitet halt teilweise auch sonntags. Und dann gucke ich halt, wann arbeite ich nicht. Und ich nehme mir 2 Tage die Woche Wochenende. Das muss nicht der Samstag und der Sonntag sein, das kann auch manchmal der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag sein, dass ich mir aber diese 2 Tage nehme und dann halt auch wirklich alles an Arbeit zurückfahre. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und sehr wichtig auf die Selbstliebe.
Also, dass du dir deine Ruhepausen gönnst, dass du dir einfach immer wieder die Zeiten nimmst, wo du in dich selber reinspüren kannst.
Ja.
Okay. Kommen wir mal zu meinem Thema. Was glaubst du, so rein aus deinem Bauch oder aus deinen Erfahrungen heraus, glaubst du, dass Diäten und Selbstliebe zusammengehen?
Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich persönlich das Problem habe, dass ich mich dann immer sehr wieder in diesen Kontrollzwang begebe, in dem ich viele Jahre war. Und egal, was ich mache, ich habe ja gefühlt schon alles ausprobiert, ich habe das Gefühl, mich zu beengt. Komischerweise bin ich Veganerin und das auch schon seit vielen Jahren. Das fühlt sich nicht beengt an. Ich habe aber mal ein Jahr lang vegan zuckerfrei gemacht und das hat sich halt schon wie Askese angefühlt. Und ich habe das Problem persönlich, dass ich immer wieder in dieses Leistungsdenken zurückkehre, wenn ich in eine Diät gehe, weil dann will ich wieder die gute Schülerin sein, dann will ich wieder zeigen, was ich kann. Und für mich geht es halt nicht zusammen. Für mich ist es vollkommen okay, wenn ich Sport mache, um mich abzureagieren oder Bewegung mache, weil ich mich danach fühle. Aber ich will mich nicht dazu zwingen, das zu machen. Ich will nicht in diese Einteilung von das ist gut, das ist böse gehen, sondern ich will auch auf meinen Körper hören. Ich war beispielsweise in der Zeit, wo ich dann quasi diesen Exit gemacht habe aus meinem alten Job, aus meinem alten Leben, war ich sehr lange sehr, sehr viel krank. Das war auch eine Zeit, wo ich quasi erstmal lernen musste, auf meinen Körper zu hören. Das habe ich erst mit Mitte 20 gelernt. Ich bin auch meinem Körper sehr dankbar, dass er ohne viele große Schäden jetzt noch so da ist und so funktioniert und dass ich nicht inkontinent oder sonstiges, oder man kann viele Schäden von der Essstörung zurückbehalten, auch wenn man nicht essgestört aussieht. Und das, da bin ich einfach meinem Körper unglaublich dankbar. Und dementsprechend, ich würde sagen, für mich persönlich, für meine persönliche Geschichte, es geht gar keinen Fall.
Das haben wir jetzt übrigens nicht vorher abgesprochen. Also für mich geht es halt auch überhaupt nicht, weil ich halt immer glaube, dass Selbstliebe bedeutet, die Bedürfnisse des Körpers anzunehmen, dann, wenn sie kommen, und dann auch zu befriedigen. Natürlich geht das nicht jedes Mal. Ja, also manchmal, keine Ahnung, wacht man vielleicht nachts auf und denkt, ich brauche ganz dringend ein Eis und es ist halt keins mehr da. Dann würde ich jetzt auch nicht barfuß zur nächsten Tankstelle laufen. Aber ne, es ist ja auch nicht so, dass man jeden Tag genau das zu essen bekommt, was man jetzt vielleicht am allerliebsten essen möchte und auch mal Kompromisse machen muss. Aber ich glaube halt schon, dass dieses Diätleben, und Diätleben bedeutet eigentlich vor allen Dingen im Kopf die Regeln zu haben. Ja, ich kenne ganz viele Menschen, die denken, sie leben gar keine Diät mehr, haben aber immer dieses Gut und Schlecht im Kopf. Ja, und sie glauben oft, dass wenn sie essen und wenn sie auch einigermaßen alles essen, dann leben sie ja keine Diät, haben aber diese restriktierenden Gedanken von morgens bis abends. Und das ist so wichtig, ne? Meine Kollegin Anthony sagt immer, wenn du noch Regeln im Kopf hast, dann lebst du noch Diät. Ja, also egal, auch wenn du alles isst, ja, sobald du noch drüber nachdenkst, machst du halt eine Diät. Und das, finde ich, passt eben überhaupt nicht mit Selbstliebe zusammen. Du hast ja auch gesagt, so in der Jugend, und zwar irgendwie, ne, fing in der Familie an. Gibt es etwas, du hast ja schon auch mit Kindern, Jugendlichen und so weiter gearbeitet. Wenn du heute mit denen arbeitest oder wenn du dir heute Jugendliche zum Beispiel anguckst, was würdest du denen wünschen, was würdest du denen mitgeben wollen? Oder auch der kleinen Bettina von damals?
Ich würde einfach, das ist halt ein großes Problem. Jeder Pädagoge wird sich jetzt wiederfinden, wenn du sagst, das Problem sind oft nicht die Kinder, das Problem sind oft die Eltern. Ich habe tatsächlich sehr krasse Geschichten erlebt von Kindern im Grundschulalter, die eine starke Essstörung haben. Natürlich darf ich da nicht beruflich ins Detail gehen. Aber es ist halt wirklich so, du hast oft diese Kinder, die schon in den jüngsten Jahren dieses Verhältnis haben. Und ich würde es mir wünschen, und wahrscheinlich habt ihr das schon 10.000 Mal gehört, dass man viel mehr um diese alltäglichen Dinge wie Ernährung in der Schule kümmern. Und zwar grundsätzlich und vielleicht auch einfach mal mit den Eltern zusammen. Dass man, ich weiß natürlich, ist das bei berufstätigen Müttern oder ähnliches nicht möglich, aber ich meine, wir hatten auch damals so Halloween-Kochabende oder so in der Grundschulzeit, dass man vielleicht da auch mal die Eltern mit zur Seite nimmt und vielleicht auch mal so eine Mutter-Kind-Eltern-Kind-Geschichten nimmt und da einfach guckt, wie ist das denn mit dem Essen? Und dass auch die Eltern gucken, was mache ich eigentlich, was zeige ich meinem Kind, wenn ich ständig Diät mache? Denn es ist oft so gewesen, sowohl bei meinen Freunden als auch bei mir selbst irgendwie, dass das nicht wirklich hinterfragt wurde, dass einfach gedacht wurde, ja, das ist ja Diät und das ist normal. Und ja, aber was macht das mit dir als Kind, wenn deine Mama jede Woche eine neue Diät ausprobiert? Oder was macht das mit dir, wenn deine Mutter irgendwie deinen Altkleidersack aufmacht? Ist mir zum Glück nicht passiert, aber einer Klassenkameradin von mir. Die Mutter war super sportlich und hat ihre Tochter öffentlich fertig gemacht, weil sie dann plötzlich eine Größe 38 und nicht mehr 36 getragen hat mit 14 Jahren. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Das sind Narben, die bleiben ein Leben lang. Und da würde ich mir auch einfach wünschen, dass es vielleicht auch mehr zum Thema in der Schule gemacht wird. Ich weiß, es ist kritisch gegen Eltern, das ist natürlich immer schwierig, aber es ist halt ein so wichtiges Thema und es ist ein Thema, das so elementar für Kinder ist, und ich würde es halt auch nicht nur der kleinen Bettina, sondern auch einfach fast allen meinen Klassenkameradinnen wünschen, die zum Teil bis heute genau diese Probleme haben, diese Dauerdiät. Weil Mama hat die Dauerdiät gelebt und jetzt leben sie die Dauerdiät und oft hat auch Oma schon die Dauerdiät gelebt und Oma hat dann auch, wenn sie zu Besuch waren, gesagt, die ist so schön dünn und die muss aufpassen, dass sie noch einen Mann bekommt. Und es wird weitergegeben von Generation zu Generation zu Generation. Wir reden heutzutage über Diversity und Awareness. Warum also nicht auch einfach in diesem Bereich und von klein auf?
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das kann ich nur unterstützen, so sehe ich das auch. Und vor allem gibt es in der Schule sogar oft das Gegenteil, ne? Dass dann sowas gesagt wird, wie Kinder dürfen etwas nicht essen, weil es zu viel Kalorien hat. Und nicht, dass darüber gesprochen wird, dass wenn Mama die ganze Zeit Diät lebt, das eben auch eine Essstörung geben kann. Natürlich ist es sehr kritisch, ja, und keiner möchte das so gerne hören, weil da sich so unglaublich, also gerade Frauen hängen sich oft so unglaublich rein, ihre Kinder gut zu ernähren. Die Kinder und die Haustiere ernähren sich häufig sehr, sehr viel besser als Mama und Papa selber, vor allem wenn die Kinder im Bett sind. Wenn du auf deine eigene Geschichte guckst, würdest du sagen, du hast einen recht entspannten Umgang damit gehabt oder würdest du auch sagen, dass das bei euch, ja, also in der Psychologie sagen wir immer ein Double Bind, also so Mixed Messages, ja, so nach dem Motto, es war immer Kuchen da, aber wir mussten alle Diät leben. Gab es sowas bei euch?
Also es war sehr komisch, muss ich sagen, in meiner eigenen Familie. Ich hatte halt eine Oma, die hat einfach geschlemmt für ihr Leben gerne. Die hatte Diabetes 2 und trotzdem musste noch immer der Kuchen sein. Und ich hatte allgemein so eine Kuchenfamilie. Also es war jetzt nicht schlimm, also es gab nicht diesen Figurdruck. Meine Mutter hat halt Diäten immer in den 80ern gemacht. Als ich dann in den 90ern groß geworden bin, war sie gar nicht mehr so stark nach dem Thema. Da gab es dann andere Dinge, mit denen sie quasi ihr Leben gefüllt hat. Das heißt, ich hatte gar nicht so sehr stark diesen Figurdruck, aber auf der anderen Seite hat man immer was mitbekommen. Also ich war von klein auf das moppelige Kind und meine Eltern haben mich immer verteidigt sogar und haben gesagt, ja, das ist nur Babysteck oder das ist die stabile Bettina, weil ich war ja eher so eine kleine Rabaukin. Ich bin ohnehin auf jeden Baum geklettert und alles und war so ein wildes Kind, bis ich dann in der Grundschule nicht mädchenhaft genug war und da versucht wurde, mich umzuerziehen von meiner Lehrerin. Und dementsprechend, es war immer irgendwie präsent, auch einfach dadurch, dass du ja nicht nur deine Eltern hast, nicht nur deine Oma hast, die dir immer Schokolade zusteckt heimlich, sondern du hattest auf der anderen Seite natürlich auch deine Freunde, deine Klassenkameraden und du hast immer gespielt bekommen, okay, du bist aber jetzt hier eine der stabileren in der Klasse, du bist ja eine der dicksten in der Klasse und ja, du wirst das nicht mehr abnehmen. Du sollst schon aufpassen und das sollte man nicht unterschätzen, dass es eben nicht nur die Familie ist und dass da auch ich oft gespiegelt bekommen habe, dass ich ein bisschen mehr bin und dass das in Ordnung ist. Aber ich hatte auf der anderen Seite das große Glück, dass meine Mutter mich laissez-faire erzogen hat und dass sie nie gesagt hat, du musst jetzt aber abnehmen. Es war immer, come as you are und wenn Mama und Papa abends Süßigkeiten essen, dann dürfen die Kinder, und zwar nicht unbedingt abends, aber dann dürfen die Kinder auch Süßigkeiten. Also meine Eltern haben auch mit dem Rauchen aufgehört, weil ich irgendwie mit 2, 3 Jahren unbedingt mitrauchen wollte. Und meine Eltern haben auch gesagt, ab der Konfirmation darfst du Alkohol trinken, also damals schon mit 13, weil sie gesagt haben, wir trinken Alkohol, wir dürfen dir das nicht verbieten. Also ich habe nie exzessiv getrunken, vielleicht haben sie was richtig gemacht.
Das ist so wie mit der Drogenpolitik, ne? Dass alles, was erlaubt ist, ist einfach nicht mehr so spannend wie das, was nicht erlaubt ist. Ne? Das ist einfach mit dem Essen genauso. Ne? Je mehr Energie du auf das Essen draufpackst, umso spannender wird es halt.
Ja, bei mir war es in Sachen Alkohol auch ohnehin so. Also ich habe irgendwie mit 11, 12 Mal geraucht und dann haben alle anderen angefangen mit dem Rauchen, das fand ich uncool. Und ich hatte halt eine Freundin, die war 3 Jahre älter als ich, meine beste Freundin. Und ich habe deswegen auch nie so richtig getrunken. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich keinen Alkohol getrunken. Ich trinke auch heutzutage keinen Alkohol. Ich verbiete es mir nicht komplett. Es kann sein, dass ich irgendwann einmal im Jahr irgendwie einen Wein oder einen Sekt in der Hand habe. Aber es hat für mich nie den Reiz gehabt.
Gibt es heute etwas, wo du sagst, oh, da habe ich es schwer, also da kann ich mich schlecht zusammenreißen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, oh, da bin ich obsessiv, da habe ich mich schlecht unter Kontrolle?
Wenn es mir richtig schlecht geht, dann falle ich in die Gewohnheit zurück, dass ich nicht esse. dass ich teilweise über Tage nicht esse.
Wow.
Dass ich mich, es ist wirklich so, dass ich mich unter Tränen zwingen muss. Mein Mann ist halt so lieb und macht mir dann das geilste Essen der Welt. Ich liebe Quesadilla. Ich könnte mich nur von Quesadilla ernähren, also vegane mit Mais. Und das ist halt das Coole. Ich esse halt Zeug, was richtig geil schmeckt und vegan ist und irgendwie auch sich anfühlt. Also ich finde, Quesadilla fühlt sich für mich an wie Pizza in besser. Ich finde Pizza nicht so geil, muss ich sagen. Die Quesadilla ist cooler. Und ich muss mich dann trotzdem, obwohl das mein Lieblingsessen ist, unter Tränen zwingen, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann muss ich unter Tränen zwingen, das zu essen. Weil ich eigentlich nicht essen will, weil ich dieses Gefühl von Traurigkeit und Leere und Hoffnungslosigkeit in mir habe und dann einfach denke, ich muss jetzt hungern, weil ich fühle mich schlecht und dann fühle ich mich besser, wenn ich die Bestätigung bekomme, weil ich abgenommen habe. Das ist wirklich so etwas in mir, was noch immer manchmal herausbricht, wenn ich wirklich stark emotional bin. Und auf der anderen Seite ist ein anderer Wunderpunkt dieses, wenn ich emotional esse, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt so Bock auf Eis und wir machen jetzt nicht das Bananeneis, sondern wir holen jetzt das, jetzt denken wir wieder in diesen Kategorien, das böse Eis und dann futter ich ein ganzes Eis, dass ich mich dann manchmal auch noch immer schlecht fühle. Und dass ich eigentlich sage, okay, ich brauche das aber jetzt. Ich brauche das einfach jetzt, dass ich einfach diesen Becher Markeneis in vegan aufesse. Und das kommt ja nicht jeden Tag vor und ich darf das. Sich selbst das zu erlauben, das fällt manchmal noch unglaublich schwer.
Ja, das kenne ich. Also wobei, ich glaube, ich erlaube es mir jetzt einfach. Ich glaube, es fällt mir irgendwie gar nicht mehr so schwer, mir das zu erlauben, sondern es ist auch ganz lustig. Also je mehr ich es mir erlaube, umso mehr habe ich immer auch das Gefühl, umso weniger brauche ich eigentlich. Also meistens ist es dann so, dass ich den Becher gar nicht mehr leer essen muss. Früher hätte ich ihn dann leer gegessen. Mhm. Und hätte irgendwie mit erhobenem Mittelfinger, ich darf das, geschrien, so ungefähr innerlich, aber muss ich gar nicht mehr. Was glaubst du, war für dich die wichtigste und der ausschlaggebende, wichtigste Punkt, dass du dich entschieden hast, Selbstliebe zu lernen, also lernen zu wollen, so wo du sagst, okay, da war ich vielleicht ganz unten, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt was verändern. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, so jetzt krempel ich das Leben um?
Es war die Liebe. Es war die Liebe zu Männern, dass ich halt einfach, ich hatte eine langjährige Beziehung und der Typ hat mich danach fertig gemacht und wollte, dass ich nie mehr glücklich bin. Habe ich bis heute auf dem alten Handy als Audionachricht, dass ich nie mehr glücklich bin, wollte er. Und danach hatte ich eine Beziehung, wo der Typ einfach so selbst mit sich im Unreinen war, dass er das alles auf mich auch irgendwie ab, also so viel emotionalen Ballast. Und ich habe für mich festgestellt, einfach, ich ziehe einfach irgendwie Menschen an, die mir nicht gut tun. Ich tue mir selbst nicht gut. Ich war wirklich am Boden. Ich habe einfach von vorne gemerkt, es geht nicht so weiter. Ich drehe durch. Also ich bin kurz vorm Kollaps. Ich bin kurz vorm Zusammenbrechen. Ich habe einfach gemerkt, mein Körper hat sich nicht mehr gut angefühlt. Ich hatte gar kein Gefühl mehr für meinen Körper. Ich habe das gar nicht mehr bemerkt. Das hat sich alles so eingeschlichen über die Jahre. Wenn du studierst, nebenbei noch jobbst und nebenbei noch Theater machst, wovon du nicht leben kannst, dann fühlst du einfach irgendwann nicht mehr. Dann bist du einfach nur noch von Ort zu Ort unterwegs. Denn meine Freizeit war damals schlafen. Also wirklich, also wenn ich mal eine Zeit für mich hatte, dann bin ich sofort eingepennt. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und geschlafen. Und alles andere war gefühlt Arbeit, 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 Arbeit. Auch wenn es ein Hobby war, war es einfach selbst aufgeladene Arbeit. Und wenn ich qualitativ gearbeitet habe, dann war das ja natürlich auch Arbeit. Und dieses Gefühl zu haben, dass ich einfach jetzt, dass das ein Ende haben muss, dass ich da einfach Schluss machen muss, das war einfach eine harte Erkenntnis. Das war eine ganz schreckliche Erkenntnis. Da habe ich super viel geweint. Und da war dann der Punkt für mich, ich muss mich jetzt erstmal selbst kennenlernen. Wer bin ich denn überhaupt? Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht, wer ich bin, was mich ausmacht und was mich wertvoll macht. Weil das, was ich dachte, was mich wertvoll macht, ist, dass ich hier was Tolles mache, dass ich da karitativ arbeite, dass ich dieses Theaterstück mit inszeniert habe, dass ich da Regieassistenz war. Das war mein Wert. Und es war nicht der Wert, ich bin Bettina und ich bin ein total cooler, kreativer Mensch und ich habe eine schöne Stimme, sondern es war, Bettina hat hier gemacht, Bettina hat die Referenz, Bettina hat das gemacht. Und da musste ich einfach diesen Kreis durchbrechen. Und da war einfach mein Leistungsdenken der ausschlaggebende Punkt, dass ich einfach sagen musste, okay, und was ist, wenn all diese Leistung wegbricht? Was bin ich dann?
Wow. Gute, also hart, ja, klingt wirklich nach, war nicht schön, aber klingt auch, hätte nach, wäre nicht anders gegangen.
Mhm.
Na, also klingt auch wirklich sowas wie, okay, musst du dich selbst retten an der Stelle, sonst...
Ich wäre kaputt gegangen. Also ich war auch damals zu einem Zeitpunkt, ich habe mich nicht mehr geschminkt, ich habe mir teilweise nicht mehr die Haare gebürstet und bin einfach sehr fusselig in Klamotten aus dem Haus gegangen, wo ich heutzutage wahrscheinlich mich dreimal für ohrfeigen würde. Und es hat einfach, ich habe mich selbst gerettet. So doof das klingt, ich habe mich damals selbst gerettet.
Ich glaube, dass genau das Selbstliebe oft ist, ja, dass wir merken, dass wir so am Rand sind, dass wir merken, okay, entweder können wir jetzt gehen oder das war's jetzt, so nach dem Motto, wir können uns selber jetzt aufgeben oder wir fangen jetzt an, uns wirklich, und ich denke immer, radikal, bedingungslos zu lieben. Und ich glaube, das ist auch so die wichtige Botschaft, einfach egal wie ich aussehe, ja, ob ich jetzt besonders dünn, besonders dick, besonders was auch immer bin, ja, dass es auch nichts mit Aussehen zu tun hat, dass ich mich radikal selbst lieben kann.
Mhm.
Und ich glaube, dass das auch wirklich der wichtigste Schritt zur Heilung ist.
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist auch, du möchtest im Grunde genommen ja auch nicht nur für dich selbst mehr Selbstwert aufbauen, indem du irgendwie sagst, ich nehme ab oder ähnliches. Oder bei mir waren es eben die Leistungsgedanken. Ich glaube, einer der wichtigsten, elementarsten Punkte ist, gib einen Scheiß darauf, was andere sagen. Das war für mich am Anfang auch super schwierig, weil natürlich, als ich vom Theater weg war, haben die Leute mich nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Und das hat wehgetan. Das hat so wehgetan, wenn du jahrelang nur auf das Lob anderer aus bist. Und das sind wir ja im Grunde genommen, dass wir eigentlich denken, ich möchte geliebt werden, ich möchte wertgeschätzt werden. Das brauchst, dazu brauchst du nicht abnehmen. Du kannst einfach zeigen, dass du ein toller Mensch bist, dass du ein Mensch bist mit tollen Eigenschaften. Und dafür solltest du geliebt werden und nicht für deine Figur.
Und selber solltest du dich einfach lieben dafür, dass du da bist. Ne?
Ja.
So wie ein Kind, was einfach an seinen Zähnen nuckelt und sich einfach großartig findet, einfach dafür, dass es da ist,
mhm,
und einfach Spaß an sich selbst hat. Und ja, also... Finde ich total schön, finde ich auch total inspirierend für alle, die da draußen immer noch so ein bisschen suchen. Ja, und auch wir, so wie du das gesagt hast, werden ein Leben lang in der Entwicklung, im Prozess bleiben, uns selbst zu lieben und sicherlich auch mal zwischendurch über die eigenen Füße fallen. Aber so ist das halt im Leben. Und es ist auf jeden Fall ein total schönes Bild, um dran zu bleiben. Und ja, vielleicht auch mit deinem Buch, ne? Wir warten jetzt.
Ja.
Jetzt machen wir den Druck.
Ja, das ist gut so.
Ja, also jetzt musst du aus dem Quark kommen, dass wir es jetzt auch bald alle kaufen können. Ja, vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas zum Abschluss, wo du sagst, das muss die Welt unbedingt noch als Anregung von dir bekommen?
Du hattest es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich finde, wir sollten alle, egal welches Alter, ein bisschen so sein in dieser Grundschulmentalität. Du weißt, in der Grundschule, im Kindergarten wird dir gesagt, du bist einzigartig, du bist toll, du bist richtig genial. Wenn du beispielsweise das kleine Ich bin ich von Mira Lobe kennst oder ähnliches, da finde ich, sei einfach. Sei das dein Leben lang. Sei dein größter Fan. Du musst nicht unbedingt sagen, vorm Spiegel stehen und sagen, ich liebe mich selbst, ich finde mich so toll. Aber sei doch dein eigener Cheerleader. Behandle dich selbst wie eine beste Freundin. Und sei nicht immer so hart zu dir, sondern sei auch mal vergeben. Denn das ist das Allerwichtigste im Leben, dass du dich selbst sehr gut findest, denn du hast ein Leben lang mit dir zu tun. Du kannst dir nicht entkommen, du kannst dich zwar betäuben oder vor dir weglaufen, aber du hast dich, mach das Beste daraus.
Vielen Dank, total schöne Abschlussworte. Das Buch kenne ich nicht, werde ich mir gleich erstmal besorgen. Also ihr Lieben, wenn ihr Bettina Nachrichten schreiben müsst, jetzt kontaktieren müsst, irgendwas von ihr wissen, kaufen, sonst was müsst, sag uns nochmal, wo man dich findet, auch wenn du als Zweitnamen Lieselotte heißt, was ich heute erfahren habe. Den finde ich mega, den Namen, den würde ich hätte mir den sonst vorhin tätowiert. Aber ne, wie gesagt, da findet ihr sie nicht unter auf Instagram nicht. Aber sag nochmal, wo die Menschen, die jetzt Kontakt zu dir aufnehmen wollen, dich finden.
Die beste Möglichkeit ist immer @BettinaViolaBarth auf Instagram. Alternativ habe ich auch einen Blog, revolution.com, aber wir wissen ja, wie das heutzutage mit Blogs ist. Du weißt, was ich meine. Genau, und am besten per Instagram. Das ist eigentlich bei mir immer der beste Weg.
Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ganz toll, dass du da warst. Ich hoffe, wir machen nochmal ein Gespräch. Das war super. Wie gesagt, wenn ihr Bettina kontaktieren wollt, macht das gerne, egal ob, weil ihr Social Media Hilfe braucht oder weil ihr Selbstliebe braucht. Wir werden dranbleiben. Ich werde vielleicht ja nochmal ein Interview mit ihr machen dürfen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr bis dahin hier wart und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.